Noch einmal in diesem Jahr sind wir für euch da mit einem ganz frischen Podcast zu dieser Woche und wir thematisieren.
Ja, das, was ihr euch gewünscht habt, Indigo. Und zwar im Detail, ne? Das Drama, warum kam es zu tausenden Flugstreichungen in Indien.
Wir gucken uns aus dieser Woche irrwitzige Pläne aus Berlin zu einer dritten Runway am BER an, der Neugründung von Condor Holidays und dem ja, guten Deal von Carsten Spohr mit seinen 747.
Genau. Dann schauen wir aber auch nochmal auf die Woche, in der du verreist warst. Du warst ja nämlich verreist und bist erkältet wiedergekommen. Du erzählst ein bisschen was von Griechenland. Du hast einen alten Flughafen dir angeguckt mit Flugzeugen, die da drauf standen. Spannende Geschichte. Und wir gucken uns an, was in der Woche passiert ist, die Alex verpasst hat. Nämlich ein Streit der Gewerkschaften hinter den Kulissen bei der Lufthansa rund um die Lufthansa City Airlines. Dann geht es um komische Entwicklungen mit rund um Qatar Airways, die wir dann aber doch relativ schnell aufgelöst haben. Und zwar mit eurer Hilfe. Und dann reden wir noch über eine Prognose der IATA, die so komplett unerwartet positiv ausfällt für europäische Airlines. Bleibt also dran.
Eine pickepackevolle Sendung.
Ja,
viel Spaß.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Du warst ja... Also diese Woche nicht, aber die Woche davor im Urlaub. Ne? Deswegen haben wir vergangenes Wochenende ja einen Jahresrückblick gemacht.
Genau.
Also falls ihr den noch nicht gesehen habt,
schaut euch den an. Heute gibt es keinen Rückblick.
Nee,
zumindest kein Jahresrückblick.
Naja, aber wir schauen jetzt, ich sag mal, wir gucken jetzt nicht nur auf die wirklich auf diese Woche, sondern eben wirklich auch auf die Woche davor, einfach, weil du nicht da warst. Und machen so ein bisschen, ich sag mal, auch da wieder Übergabe. Und es wurde ja... Vor allem noch eine Sache sich gewünscht in den Kommentaren, dass wir auch nochmal über Indigo ein bisschen mehr sprechen. Wir hatten es nur so, ja, irgendwie kurz am Rande oder sowas erwähnt. Ne? Ja, gibt so Probleme in Indien und so. Und, ne, irgendwie, ich meine, das kam mir ja bis zu uns, wenn also in Delhi eigentlich kein Flugzeug mehr startet.
Ja.
Aus seltsamen Gründen, dann ist das halt Nachricht. Ne? Und
genau.
Wir wollen uns heute mal anschauen, was da eigentlich im Detail war, weil das ist schon auch interessant und ich weiß auch nicht, ob es jeder so ein bisschen, also ob es wirklich jeder in all diesen Details, die es ja dazu gibt, wirklich mitbekommen hat. Ne?
Genau, also vielleicht mal so redaktionell bekommen wir natürlich sowas nachrichtlich dann rein, weil wir natürlich auch die ganzen Agenturmeldungen bekommen und im Normalfall ist es halt so, dass wir uns sowas angucken. In den meisten Fällen bin ich das als Chef vom Dienst und bei Indien sind wir schon meistens so, ja, schon so fernab und wenn dann die Flugzeuge in Indien auch nicht abheben, dann guckt man sich das mal an und am Anfang war das auch noch so, sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus.
Das hat sich dann aber entwickelt.
Und wir haben mal wieder in die Kommentare geguckt und haben aufmerksam gelesen und haben uns mal mit dem Thema ein bisschen tiefer beschäftigt. Vor allem David hat das gemacht. Und ja, erzähl doch einfach mal, also was ist da genau passiert bei Indigo?
Also erstmal vielleicht um alle abzuholen. Es geht um neue Regelungen, die die indischen Behörden eingeführt haben zum Thema Pilotendienstzeiten. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie Anfang Dezember ganz plötzlich über die indischen Airlines hineingebrochen wäre. Nein, das ist etwas, was natürlich vorher angekündigt war. Und irgendwie haben es ja auch alle anderen Airlines in Indien geschafft, sich auf diese neuen Vorschriften auch einzustellen. Aber irgendwas hat bei Indigo nicht funktioniert. Und um das vielleicht so ein bisschen zu verstehen, sollte man das Ganze einordnen, weil Indigo sagt jetzt vielleicht dem einen oder anderen von euch gar nichts, weil ist halt eine indische Airline.
Ist aber nicht wirklich präsent hier.
Jetzt ist es aber so, dass Indigo in Indien der Marktführer ist und die größte Airline. Ich habe ein bisschen was dazu vorbereitet und ich packe das einfach mal hier auf den Bildschirm.
Ja, auf der Grafik sieht man das ganz gut, ne?
Ja, genau, auf der Grafik sieht man das eigentlich ganz gut. Ne? Also das ist jetzt zugegebenermaßen Inlandsverkehr, aber Indigo macht halt im Inland 65% des Verkehrs und die Air India-Gruppe, da gehören ja auch ein paar Airlines dazu, kommt halt nur auf knapp ein Drittel. Dann gibt es noch diese Akasa Air und auch noch SpiceJet. Der indische Luftfahrtmarkt vielleicht auch so ganz generell, ne, ist ein super interessanter Markt, weil es einfach ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Ne? Also wenn man auch mal schaut, wo die Bestellungen herkommen und so weiter. Ja. Wenn man guckt, also wo sozusagen die größten Wachstumspotenziale für Luftverkehr sind, wo halt Flughäfen gebaut werden ohne Ende, dann ist das halt Indien.
Ja.
Und dieser Run sozusagen auch oder dieser Wettbewerb zwischen den Airlines, der ist extrem hart.
Ja.
Ne, da haben ja auch schon viele aufgegeben. Ne? Also ich habe hier mal mit reingenommen, so Kingfisher Airlines ist halt schon 2012 dann krass, bankrott gegangen. So Jet Airways, ne? Vielleicht erinnert ihr euch, ist ja auch aufgegangen. Und dann gab es auch noch diese Go. Also Go 1 irgendwie, ne? So, ich weiß gar nicht, Go First oder so, ne? Die waren jetzt da die letzten Opfer. Also insgesamt ein super interessanter Markt, super wichtig. Und Indigo eben unter den Airlines dann eben der größte oder die größte. Und es ist eine Airline, die eben ja sich auch ordentlich entwickelt hat über die vergangenen Jahre. Es ist eine Airline, die von einem Europäer auch geführt wird. Mhm. Also der Peter Elbers ist der CEO, der war früher mal bei KLM.
Ja.
Und also der hat eine ganze Menge vor eben auch mit der Airline. Wir haben da ein Interview auch geführt jetzt im vergangenen Jahr im Sommer, vielleicht erinnerst du dich.
Ja.
Wir haben auch Indigo vorgestellt, einfach weil das so interessant ist. Die haben ja auch eine riesen Order platziert. Ne? Das war die größte Einzelorder der Geschichte, die es überhaupt mal gab. Ne? Das waren also 500 Airbus A320s.
Und sie schwappen jetzt ja auch nach Europa langsam rüber.
Genau, ne? Da wurden also dann ja Flugzeuge auch geleased. Ne? Ja. mit Turkish gibt es halt da Verbindungen. Dann, was war es noch? Ich glaube, Norse oder sowas. Ne?
Genau, Norse fliegt im Wetlease also aktuell und, noch. Ja.
Genau, das sind dann sozusagen dann eben jetzt die ersten Moves, die eben auch Indigo tut, um da in die große, weite Welt rauszufliegen. Ja. Wobei natürlich in Asien und so weiter auch schon eine ganze Menge passiert. Täglich 2200 Flüge ist ordentlich. Über 400 Flugzeuge sind es jetzt auch schon. Und der Peter hat im Interview mit uns gesagt, Indien ist im Aufbruch und genauso ist es Indigo. Ne? Ja. Und das zeigt eigentlich, was sozusagen im Hintergrund brodelt. Also das ist eine Airline, die extrem wächst.
Ja.
So, und wahrscheinlich kommen ja etliche dieser Probleme auch aus einfach dieser Dynamik heraus, dass eben Wachstum ist halt auch wirklich gar nicht so einfach.
Ja.
Also das muss man wahrscheinlich auch sehen. Wie hat das angefangen? Ne? Also wir haben ja eben schon gesagt, das war so eine Chronologie der Ereignisse, die wir hier eigentlich, ich sag mal, ne, wo wir dann noch gesagt haben, ey, komm, löschen, brauchen wir nicht für Airlines, die interessiert hier keinen.
Ja.
In Indien sind ein paar Verspätungen und so. Ne, Indigo sagt irgendwie sowas, ja, wir haben technologiebedingte Probleme und irgendwie Flughafenüberlastung und irgendwelche operativen Themen. Ja, okay, nimmt man so mit, ne?
Ja.
Ist okay. So, aber dann haben die angefangen, die ersten Flüge zu streichen und ich sag mal, ich weiß gar nicht, ich glaube am 5. hatten wir den ersten Artikel, muss man mal gucken, so. Aber also schon am 4. haben die 150 Flüge gestrichen, ist jetzt bei 2.500 Flügen pro Tag jetzt
immer noch relativ. Ne?
Kann passieren.
Ist schon ordentlich, aber.
So, aber da ging das dann schon so los, dass so die ersten Berichte kamen, so ja, den fehlen Piloten und so. Und die können die Piloten irgendwie nicht einsetzen, weil es gibt irgendwie neue Regelungen. Ne? Und das war halt dann schon komisch. Da hat man dann halt gemerkt, irgendwie das scheint irgendwie ein Thema zu sein, was jetzt nicht normal ist. Also wie kann es sein, dass irgendwie neue Regelungen, die in Indien eingeführt werden, dazu führen, dass irgendwie eine Airline irgendwie Flugzeuge am Boden hält? Also da muss ja irgendwas passiert sein, dass die irgendwie offensichtlich nicht vorbereitet waren oder irgendwie. Ne? Und also
bist du auf die leichte Schulter genommen vielleicht?
Genau, das vielleicht auf die leichte Schulter genommen haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, das ist bis heute so.
Ja.
So. Aber vielleicht einfach nur nochmal auf diese Regeln genauer eingegangen. Ne? Also es gibt eben in Indien diese Luftfahrtbehörde, DGCA heißt die, und die hat neue Regeln für Pilotendienstzeiten. Ne? Es geht ganz speziell um die Ruhezeiten erlassen und die gingen eigentlich auch schon am 1. November los. Ne? Also die Probleme gingen ja los am 3. Dezember, aber diese neuen Regelungen, die galten eigentlich schon einen Monat länger.
Mhm.
Ne? Also eigentlich auch komisch.
Ja.
Konnte
man wahrscheinlich noch irgendwie so ausgleichen, irgendwie noch im natürlichen Verlauf. Und irgendwann wurde es jetzt nach hinten raus vielleicht ein bisschen knapp, oder?
Naja, also höchstwahrscheinlich wird es ja wirklich so gewesen sein, dass die halt dann, also ihre Piloten im November irgendwie alle eingesetzt haben, so wie es dann auch den neuen Regeln demnach entsprochen hat. Und dann war aber irgendwann plötzlich war keiner mehr da. So, und dann fing das... Und dann fing das halt an, dann wurde es halt so eine Kaskade. So, lass uns die Regeln vielleicht einmal kurz angucken.
Gerne.
Also es geht sozusagen um die wöchentliche Ruhezeit. Ne? Da gab es ja eine alte Regel, 36 Stunden, nach der neuen Regel sind das 48 Stunden. Ist schon ein ordentlicher Sprung. Und die brauchen halt einfach dann, um ihre Flüge planmäßig durchführen zu können, einfach ne, wenn man sich das anguckt, also das ist ja wirklich, das ist ordentlich, das ist ein Drittel mehr,
ja.
Kannst du halt eigentlich nicht mehr weitermachen wie normal. Ne? Ja. Also geht gar nicht. Muss dann jedem klar sein, dass du da halt deine Flüge eigentlich nicht mehr durchführen kannst, so wie, so, ja. wie du sie eigentlich geplant hast. Mhm. So, dann kommt aber noch was dazu, nämlich Nachtlandungen wurden auch begrenzt. Ne? Also die waren vorher auch schon begrenzt, da waren es 6. Jetzt sind es dann eben 2 pro Woche. Das ist natürlich auch eine drastische Einschränkung, was so flexible Einsätze oder sowas eigentlich. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie Nacht definiert ist oder sowas, ne? Aber also wahrscheinlich halt, wenn es dunkel ist.
Dunkel, ja,
so,
ist ja, das ist, gesagt,
ja, also ne, je weiter man nach Norden kommt, ist das natürlich jetzt in einer kälteren Jahreszeit dann ja auch irgendwas, was dann auch mal schnell ist. Ne?
Ja.
Und dann gab es eben auch noch diese maximalen Flugdienstzeiten, speziell dann eben auch in der Nacht, die eben vorher gar nicht spezifiziert waren, die eben jetzt 10 Stunden bedeuten. Hm. Und dann auch noch so ein Thema Anrechnung von Urlaub, ne? Also wenn also einer einen Urlaubstag hat oder sowas, dann galt das halt vorher als Ruhezeit und das gilt halt jetzt nicht mehr als Ruhezeit und damit hat man sozusagen bei einer sehr großen Airline sehr große Auswirkungen. Mhm. Ja? Und das ist alles etwas, was also ganz offensichtlich bei Indigo nicht mit der notwendigen Sorgfalt vorbereitet wurde und ja, dann siehst du, wie das hier losgeht. Das war also wirklich so eine Kaskade, ne? Da ging so langsam los und dann am 5. Dezember war gleich der erste Artikel dann bei uns, 1000 Flüge in Delhi gestrichen. Ne? Also das ist schon krass. Das ging einfach immer weiter. Am 6. Dezember ging es dann auch weiter. Ne? Da haben dann die Leute angefangen zu rebellieren. Ja, das ist dann jetzt auch nichts mehr, was wir groß bei Airlines das berichten. Aber das gehört dann natürlich auch noch mit dazu, ne? Wie die sich dann halt alle aufgeregt haben. Weil die Leute müssen ja verreisen. Ne? Also das ist, man muss auch wissen, so jetzt der Ende des Jahres, das ist also auch eine Hauptreisezeit dann eben in Indien. Da werden wohl auch traditionell relativ viele Hochzeiten gefeiert. Ja, habe ich gelernt jetzt über diesen Vorfall. Und gleichzeitig, ne, haben natürlich alle anderen Airlines, die noch Kapazitäten hatten, gesagt, okay, naja, dann kostet der Flug halt jetzt irgendwie 20 Mal so viel oder so. Ne? Einfach nur, weil es gibt immer irgendeinen, der jetzt unbedingt fliegen muss.
Ja, natürlich, ja. Ne?
Und dann haben die Inder, also die Regierung hat dann auch angefangen, ne, am Nikolaustag dann Preisobergrenzen für Flüge einzuführen und sowas. Also es war wirklich eine Geschichte, die sich entwickelt hat mit immer wieder noch einer komischen neuen Wendung und so weiter. Ja. Deswegen eben auch ganz interessant. Ne? Dann gab es all das, ne, was dann eben dazu kommt. Ne? Gepäckchaos, ne? Tausende Koffer, die irgendwo rumliegen. Dann gab es halt noch eine weitere Regierungsanordnung, ne? Wo dann einfach der Pamufti gesagt hat, ja, der Koffer muss aber innerhalb von 2 Tagen dann ankommen. Ne? Also das hat natürlich auch alles nicht geklappt. Ja. Also da waren Tausende, zigtausende, hunderttausende Leute irgendwo gestrandet, krass, haben ihre Koffer verloren, sind nicht rechtzeitig irgendwie auf ihre Hochzeiten gekommen. Das Hochzeiten sind ja in Indien ein Riesending. Ne? Und sind halt, ja, also es gab dann auch, ne, es gab auch Berichte über fehlende Medikamente dann irgendwo und so. Also das hatte wirklich krasse Auswirkungen, ne, auf ganz Indien. Und entsprechend, ne, gab es dann eben auch an der Börse Tumulte, ne, der Aktienkurs ist runtergegangen. Da wurden also, ja, 4,3 Milliarden Dollar vernichtet innerhalb weniger Tage. Ne. Unglaublich. Das Ganze ging dann aber sogar noch weiter. Ja. Am 9. Dezember hat dann das Luftfahrtministerium Indigo befohlen, dass sie ihren Winterflugplan mal reduzieren, ja, weil sie das offensichtlich auch noch nicht proaktiv selbst gemacht haben, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann.
Jo.
Ja, also ich meine, wir sind jetzt hier auch schon 9 Tage, also na, 6 Tage into the disaster. Ja, so. Und also mindestens 220 täglich Flüge, ne, sollten sozusagen,
genau,
10%, ja,
naja, 10%,
ja, sollten sozusagen wegfallen. Und am 10. Dezember ist die Behörde dann bei Indigo in die Büros eingeritten, ja, hat geguckt, was macht ihr hier eigentlich?
Was macht ihr denn eigentlich hier?
Hat dann also angefangen, irgendwie Netzwerk zu kontrollieren, Crew-Einsatzpläne zu überprüfen und so weiter. Und eben vor allem auch die Rückerstattung, weil das ist auch ein ganz großes Thema in Indien gewesen. Die wollten halt alle ihre Kohle wieder. Ist ja, ja auch logisch.
Das ist wahrscheinlich rechtlich gar nicht geregelt, ne? Unbedingt.
Na, offensichtlich gibt es irgendwelche Regelungen, aber also die sollten halt dann sofort irgendwie zurückbezahlen. Ja? Einfach nur damit irgendwie, ja, also der Regierung war offensichtlich wichtig, damit das Ganze irgendwie, ne, dass das irgendwie wieder ein bisschen runter, ne, dass es ein Calm Down irgendwie kommt. So. Naja, so. Ne, 2 Tage später gab es dann also einen Entschädigungsplan für die betroffenen Passagiere und naja, kostet die halt 55 Millionen Dollar, ja. Und ja, anspruchsberechtigt. Ist jetzt, glaube ich, im Detail nicht so wichtig. Dann ging es aber so richtig los. Denn, und das ist das, worüber wir uns jetzt vielleicht auch am meisten oder unterhalten sollten, ist, die Regierung hat dann Folgendes gemacht. Die haben halt offensichtlich gemerkt, das funktioniert hier alles nicht bei Indigo. Wir fangen jetzt einfach an, unsere eigenen Regulierungen zurückzunehmen und zwar auch nur für Indigo.
Okay, das ist krass.
Das ist krass.
Das ist wirklich krass.
Ja, also stell dir mal vor, du bist Air India und hast alles richtig gemacht.
Ne? Ja, und du denkst dir so, what the fuck, Alter?
Ja.
Oder dann lass du einfach selber machen, was wir wollen. Ist ja alles egal hier.
Ja, oder stell dir mal vor, du bist Pilot und denkst so, ja, jetzt haben wir endlich mal eine vernünftige Ruheregel und dann kommt das hier.
Der Arbeitgeber bekommt es nicht hin. Na ja, gut, dann lassen wir es halt.
Nur dann lassen wir es halt. Nö, nee, Indigo, dann müsst ihr das nicht machen bis irgendwann im Februar rein. Ja. So, also,
als ob sich da bis dahin was ändert.
Naja, also ganz ehrlich, das kannst du auch nicht sein.
Nee.
Ja. Vor allem, wo kommen wir denn dann dahin? Ja, also es wurde halt, ne, also die Nachtlandung wurden ausgesetzt und auch diese maximale Flugdienstzeit in der Nacht. Und ja, gut, die wöchentliche Ruhezeit ist bestehen geblieben. So, oder ja, also das ist, es ist seltsam. Ne? Also es ist ehrlich gesagt nach Air India, ne, und diesem Absturz, ne, wir haben uns ja auch im Jahresrückblick-Podcast längere Zeit darüber unterhalten, also wo ja die indischen Behörden jetzt auch nicht unbedingt sich mit Ruhm bekleckert haben, ist das jetzt irgendwie, ganz ehrlich, ich finde, das ist der nächste große Fail.
Ja.
Ja, also das kannst du doch nicht machen.
Also, da muss man, da kam man offensichtlich erst selber auf die Idee zu sagen, hey, Indigo, wie wär's mal, wenn ihr ein bisschen euren Flugplan mal zusammenstreicht? Aber dann kann doch nicht die nächste Konsequenz sein, wenn das immer noch nicht ausreicht, zu sagen, ja gut, dann nehmen wir unsere Regeln zurück.
Nee.
Also wie geht das denn?
Nee, das geht gar nicht. Ja, also das ist wirklich seltsam.
Ja.
Na, dann müsste man, dann musst du halt Indigo sagen, naja, dann fliegt dir halt nur noch die Hälfte. Wenn das nicht geht, naja. Aber es ist wahrscheinlich so, ich meine, wir hatten ja am Anfang, was das für riesige Auswirkungen hat. Und deswegen war mir auch so wichtig, am Anfang erstmal eine Folie zu zeigen, wie groß Indigo ist, vor allem auch im innerindischen Verkehr, was das halt für Auswirkungen hat, wenn Indigo nicht mehr funktioniert.
Ja, ja.
Beziehungsweise wenn halt Luftfahrt nicht mehr funktioniert in einem Land wie Indien.
Und was die Begründung letztendlich dafür ist, dann auch von der Regierungsseite zu sagen, naja gut, dann müssen wir halt unserer größten Fluggesellschaft mit Abstand halt so unter der Arme helfen, dass sie halt wenigstens den Flugverkehr wieder aufrechterhalten können. Was halt natürlich irgendwo nachvollziehbar ist, aber das kann kein Grund dafür sein.
Naja,
dann geht's halt einfach nicht.
Ja, also wie glaubwürdig willst du sein, ne? Wenn du irgendwie eine Regel einführst. Und man kann natürlich auch darüber Gedanken machen. Und also dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Hat denn Indigo zum Beispiel vorher gewarnt davor, dass diese neuen Regelungen dramatische Auswirkungen haben könnten? Gab es da irgendwie einen Aufschrei oder sowas in Indien? Da habe ich ehrlich gesagt nichts zu gefunden. Vielleicht, wenn ihr es wisst, wenn ihr in Indien seid, wenn ihr das vor Ort mitbekommen habt oder sowas, dann schreibt es wirklich gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder so. Das interessiert mich wirklich. Weil dann hat natürlich auch die Regierung geschlafen. Weil du kannst natürlich auch keine Regulierung einführen, die irgendwie die Airlines nicht hinkriegen. Auf der anderen Seite, die anderen Airlines haben es ja geschafft.
Ja.
Ja.
Also das ist schon ein Armutszeugnis, vor allem auch für Indigo selbst. Entschuldigung, weil das halt ein Zeugnis dafür ist, dass da offensichtlich das Wachstum ein bisschen den Fähigkeiten da mittlerweile überstiegen ist. Also
Wachstum macht halt Schmerzen, ne? Wachstumsschmerzen und also der Pilotenmarkt in Indien ist eben auch sehr angespannt, ne? Das muss man auch wissen. Das geht so weit, dass also Piloten, die jetzt da kündigen wollen, und zum Beispiel zu einer Golf dann wechseln wollen oder sowas, das ist wohl so der klassische Weg. Da haben die auch einen Riegel vorgesetzt, ne? Da musst du 6 Monate Kündigungsfrist hast du sozusagen als Arbeitnehmer, was natürlich auch krass ist, ne? Damit die sozusagen verhindern, dass die Piloten da abhauen und so. Also es ist nicht einfach offensichtlich in Indien mit diesem massiven Wachstum des Luftverkehrs auch nur ansatzweise mitzuhalten.
Ja, dann kann man halt nur so wachsen, wie es geht.
So, also ich bin jetzt auch nochmal wirklich die extra Runde hier gelaufen und habe nochmal geguckt, weil das natürlich die Frage ist, wie ist das eigentlich in Deutschland geregelt, wie ist das in der EU und also in Indien macht das halt die Behörde für Indien und in Deutschland macht es halt die EU, ne, die EASA, also die Europäische Luftsicherheitsbehörde und ich sag mal, long story short, man kann es jetzt nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Ne? Für alle, die es wissen, ich weiß, es ist extrem komplex, wie das in Deutschland, wie das in Europa eigentlich reguliert ist. Nur mal einfach, um sozusagen diese Dinge, die jetzt hier neu geregelt wurden, in Indien einzuordnen. Also ne, wöchentliche Ruhezeit 48 Stunden in Indien ist sehr fest. In der EU ist das so, dass es eben diese 36 Stunden als erweiterte Ruhezeiten gibt, aber es gibt dann da eben noch gewisse Einschränkungen. Mhm. Je nachdem auch, wie. Also
ja, da geht's ein paar Faktoren auch erfüllt
werden. Genau, da geht es um Faktoren wie, ich sag mal, wie. Also angefangen von ist das Tag, ist das Nacht, wie viel bist du davor geflogen, wie viele Zeitzonen überbrückst und so weiter. Ist komplex, ne? Aber im Wesentlichen, ne, sind die Inder da auch sehr forsch, sage ich jetzt mal, im Groben und Ganzen vorgegangen. Die 48 Stunden ist echt viel. So Nachtlandung ist jetzt limitiert auf maximal 2 pro Woche. Und da gibt es in Europa eigentlich gar keine wirkliche harte Begrenzung, sondern das geht halt wirklich nach Beginn auch der Flugdienstzeit. Mhm. Ne? Also hast du irgendwie ganz früh am Morgen angefangen oder hast, ne, oder wie lange bist du geflogen und so weiter. Und da gibt es halt auch Regelungen von bis und so weiter. Also es ist doch auch deutlich flexibler und dasselbe gilt eigentlich auch bei der maximalen Flugdienstzeit, die jetzt halt in Indien Start 10 Stunden betrifft und dann eben in der EU zum Teil auch eben mehr als 10 Stunden möglich sind, wenn es halt nach diesem FRMS, also Fatigue Risk Management System, abgedeckt ist. Und das ist ein doch sehr komplexes Konstrukt an Dingen, die entwickelt wurden, einfach am Menschen, ne? Weil es ist natürlich was anderes, wenn du irgendwie frisch ausgeschlafen, irgendwie um 12.30 Uhr deinen Dienst antrittst, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, vorher schon viel geflogen bist und dann eben nach einer relativ kurzen Dienstzeit irgendwie morgens um 3 dastehen musst. Und das ist eben in Europa doch recht fragmentiert und sehr kleinteilig festgehalten und orientiert sich eben am menschlichen Organismus, wie es eben möglich ist. Aber es bringt eben durch die Möglichkeiten, dass man eben sogar auch mehr als 10 Stunden operativ im Einsatz sein kann, auch eben die Flexibilitäten, die Airlines dann auch offensichtlich irgendwie im Zweifel brauchen. Ja, so, und wir sehen also, dass das im Wesentlichen, ne, dann eine sehr starre Regelung ist, die Inder da eingeführt haben, die jetzt offensichtlich auch zu Problemen geführt haben. Und in Europa ist das halt eher so eine, ich sag mal, performancebasierte Ansatz, was eben die Rahmenbedingungen angeht, einfach weil man eben durch dieses Risikominimierungskonzept, was sich eben am Menschen orientiert und an den Leistungsfähigkeiten, doch deutlich von den indischen strikten Regelungen unterscheidet und eben ja deutlich flexibler ist, was natürlich dann auch im Operativen viel mehr Möglichkeiten dann auch für die Airlines bietet.
Ja. Ich zitiere mal zum Abschluss einen großen Philosophen. Die Regels sind die Regels.
Die Regels. Ja, die Regels. Ne? Und also es ist wirklich, ich habe noch eine letzte Folie, ne? Wir müssen das jetzt nicht durchgehen, aber das ist halt sozusagen dieses Fatigue Risk Management System, was es eben in Europa gibt und was eben wirklich dazu führt, dass man da relativ flexibel rangehen kann und was eben auch den Airlines ermöglicht, selbst da irgendwie viel mehr zu reglementieren, also ja, viel selbst auf die Regeln zu achten und eben dann die Effizienten und die Sicherheit zu managen. So, das ist also schon nochmal ein deutlicher Unterschied zu dem, was da jetzt in Indien passiert ist. Und ich denke mal, dass das vielleicht auch eine ganz gute Blaupause sein könnte für die indischen Behörden zum Beispiel, jetzt ranzugehen und zu sagen, okay, vielleicht waren wir doch ein bisschen forsch. Mhm. Ne? Weil also dieses Rücknehmen, ja, der Regelung, die wir da jetzt gesehen haben, das ist ja eigentlich wirklich ein Eingeständnis des Scheiterns. Nicht nur für Indigo natürlich, aber eben ja auch für die Behörde. Ja. Wenn man das jetzt, also wenn ich das jetzt so einschätze. Ja. Und es wirft natürlich ein ganz schlechtes Licht. Einmal auf Indigo, klar, aber eben auch auf Indien und die Behörden. Wie kann man das irgendwie so einführen, dass da irgendwie dann die größte Airline irgendwie so riesige Probleme kriegt und das irgendwie vorher offensichtlich nicht wirklich Thema war. Das hat man nicht durchdacht.
Ja.
Ja. Die Frage ist natürlich, ich meine, was wirft das jetzt für ein Licht auf die Behörden? Ne? Also was passiert dann bei der nächsten Regelung? Da sagt sich dann die Airline einfach, ne?
Oh ja. Die werden schon wieder zurücknehmen.
Ja, naja, wenn wir das jetzt alle nicht machen, dann kommen Riesenprobleme, dann ist ja nicht unser Problem. Dann nehmen die das halt wieder zurück. Ja. Also ist ein bisschen seltsam.
Ja.
Alles ein bisschen seltsam gewesen. Wir haben das in der Detailtiefe bei airliners.de nicht berichtet, einfach weil wir uns da mehr auf die Dinge konzentrieren, die eben ja in Deutschland dann auch wesentlich sind.
Aber trotzdem spannend.
Und
guter Hinweis auch nochmal.
Ja, guter Hinweis. Also ist auf alle Fälle ein interessantes Thema gewesen, da jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer rein zu diggen jetzt hier für unseren Podcast. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können.
Ja.
Ja, aber lass uns doch einfach mit den Nachrichten dann jetzt weitermachen. Ich würde doch sagen, wir nehmen jetzt erstmal die aktuelle Woche,
oder? Dann
kannst du mir nämlich ein paar Sachen jetzt erzählen.
Ja.
Ich habe so viel geredet und irgendwie merke ich auch, also ist halt Erkältungssinn und es kratzt im Hals. Und wir wollen ja Weihnachten auch irgendwie alle noch sehen.
Das stimmt. Du hast es ja erwähnt, ich war ja in der vergangenen Woche im Urlaub, war ja in Athen. Bin am Sonntag dann wieder zurückgekommen, in Berlin gelandet. Und weißt du, was ich mich da nicht gefragt habe?
Ja.
Wo dann jetzt hier endlich mal die dritte Runway ist.
das war eigentlich also wirklich so wieder viel, die Meldung
viele
der Woche.
Fragen durch, in Berlin gehen mir da viele Fragen durch den Kopf, aber nicht, wo bleibt denn jetzt mal die dritte Runway hier? Ja, also,
ey, Alter.
Also wer kommt auf so eine Idee?
Ja, wer kommt auf so eine Idee? Erklär's uns.
Also die Verkehrssenatorin, die Berliner, Ute Bonne von der CDU, hatte nochmal einen glorreichen Einfall zum Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch ein bisschen Geld rumliegt oder so, dass man das vielleicht irgendwie verwerten muss. Aber hatte die Idee, lass doch mal drüber sprechen, wann man dann letztendlich vielleicht mal eine dritte Runway am Flughafen BER bauen.
Also ich sag mal, ganz generell befürworten wir natürlich.
Ja, oder finden, also Wachstum,
also immer Wachstum super. Ist immer super. Und wir finden es auch immer super, wenn sich Politiker dafür einsetzen, dass der Luftverkehr in Deutschland vorankommt. Aber ich sag mal.
Aber das war irgendwie die falsche Idee.
Das war jetzt vielleicht ein bisschen keckforsch, ne?
Also ich habe mir die Zahlen dazu mal ein bisschen angeguckt. Also zum einen mal die Passagierzahlen, zum anderen das, was an Kapazität am BER aktuell da ist. Und dann ist natürlich das, was ein Runway auch nochmal grundsätzlich dann an Kapazität abspielen kann, ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber gucken wir uns mal rein die Passagierzahlen an. Ne? Also der BER wird wahrscheinlich dieses Jahr irgendwo bei so um die 26 Millionen Passagiere jetzt rauskommen. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Vorkrisenniveau von 2019, wo noch Tegel und Schönefeld noch am Netz waren, da waren wir bei über 35 Millionen, also ungefähr 9 bis 10 Millionen Diskrepanz. Alleine das rechtfertigt ja schon nicht so.
Naja, aber weißt du, die Senatorin wird wahrscheinlich nicht die Passagiere im Blick gehabt haben, sondern die wird einfach gezählt haben, wie viele Landebahnen es vorher so gab und wird dann noch Tempelhof mitgezählt haben.
Gute Idee.
Ne? Also dann, so wird es wahrscheinlich gewesen
sein. Mehr als drei sogar sein.
Ja, genau. Deswegen, also wir brauchen, ich sag mal, Tegel hatte zwei.
Schönefeld hatte zwei.
Da war zwar meistens nur eine irgendwie aktiv, aber rechnen wir es mal als zwei, dann sind wir schon bei vier.
Und Tempelhof auch, ne?
Tempelhof auch.
Sechs Runways. Das ist doch mal eine Hauptstadt würdig.
Ja, wir können dann auch irgendwie vielleicht so wie in Sydney, die dann so über Kreuz machen oder so, obwohl die Winde hier ja natürlich ganz anders sind. Oder aber, ich sag mal, man fragt sich natürlich dann immer, wo könnte denn die Bahn hinkommen? Da können wir dann nach Amsterdam schauen, ne? Wo man sozusagen...
Die gute Polterbahn.
Kennst du ja, ne? Die Polterbahn, wenn man also die erwischt, wo nach Berlin fliegt, also da fährst schon, du länger die, zur
die
Lande.
Die ist schon fast an der deutschen Grenze.
Ey, auf alle Fälle, wenn... Also ich bin wirklich mal da... hingetaxied, um nach Berlin zu fliegen.
Ich sind auch schon länger, regelmäßig, ja. Ey,
Alex, wir sind länger auf diesem Flughafen in Amsterdam gerollt, als wir nach Berlin geflogen sind. Mann, ey. Ja. So, aber sowas
aber kriegt, guter man Spotter
bestimmt,
Point.
Kriegt man bestimmt irgendwo in Brandenburg noch irgendwie hin.
Ja. Also das ist wirklich hanebüchen. Ja.
Nee, braucht man nicht.
Guck, also die Kapazität auch generell vom BER, die liegt so... Laut Berichten von damals, von eigenen Berichten vom BR, ich habe den Jahresbericht von 2020 da zum Beispiel gefunden, da steht eine konkrete Zahl drin, 40 Millionen. Mhm. Ich glaube, da war jetzt noch T5 vielleicht noch mit reingerechnet, weil der damals noch am Netz war. Dafür haben sich mittlerweile noch mal so ein paar Gegebenheiten geändert, ne? Also neue Sicherheitskontrollen, digitaler Check-in, auch die Kiosks am Flughafen, das sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass du ein bisschen mehr Durchlauf hast.
Du musst ja mal gucken, wo ist der Bottleneck.
Ja.
Und der Bottleneck sind jetzt nicht die zwei parallel nutzbaren Landebahnen, Start- und Landebahn, die wir in Berlin haben, weil da kannst du ja auch auf andere Flughäfen gucken, wie viele Millionen Passagiere du mit einem parallelen Start- und Landebahnsystem eben einfach auch abwickeln kannst. Und da ist der BER noch lange nicht fertig. Ja. Ne? Da bauen wir dann, da können wir bei den zwei Bahnen auch immer noch den Satelliten bauen und so.
Ja.
Ne? Also da,
richtig.
Das ist überhaupt kein Problem. Einfach der Fakt, dass wir eben diese beiden Bahnen so weit auseinandergebaut haben am BER, eben wie das an einem modernen Flughafen der Fall ist, dass sie eben parallel und unabhängig voneinander benutzt werden können, macht halt diesen Vergleich auch mit den Landebahnen, die man immer wieder hört. Ja? Also den höre ich sogar irgendwie von Luftfahrtleuten. Ja, aber vorher waren es ja irgendwie 6 Bahnen und jetzt sind es irgendwie nur noch 2 oder so. Das geht nicht. Also die haben sich ja im Anflug, zum Teil hat sich ja Tegel und Tempelhof und sowas überschnitten und so.
Ja.
Also das kannst du gar nicht vergleichen. Ja? Und also wir haben uns hier auch schon des Öfteren mal darüber lustig gemacht, dass Politiker dann ja auch immer glauben, dass der Flughafen dann irgendwie dafür zuständig ist, welche Airline dann da kommt und wohin fliegt und so. Das ist ja schon lustig, aber also die vorne Forderung nach einer dritten Bahn, also das hat es jetzt wirklich nochmal abgeschossen. Ne?
Einfach mal aus dem Nichts raushauen.
Ja, ich hab echt Politik gedacht, heute ist der 1. April,
ja,
aber
ist wirklich
nicht,
so.
War nicht.
Ja.
Nee. Weit, naja, war also, eine schöne Meldung.
Das war eine schöne Meldung. Mhm. Ein bisschen verquer war auch die Meldung, die da von Condor kam mit dem neuen Reiseveranstalter. Also da durchzusteigen war auch ein bisschen schwieriger gewesen. Also,
da kam ja gar keine Meldung von
stimmt,
Condor.
Das war ja nicht mal eine offizielle Meldung. Ja.
Haben die gar nicht proaktiv kommuniziert, sondern das war, ne, also Shoutout an die Kollegen von der FVW, ne,
ja,
eine wichtige Tourismusfachzeitschrift hier in Deutschland. Der Klaus Hildebrand war vor Ort und hat berichtet. Ja, so ein Holidays-Ding zu machen, ne, liegt natürlich jetzt für Condor auf der Hand.
Genau.
Haben die aber auch schon seit ewigen Zeiten, ne, seit 2017.
Ja.
Und die machen das zusammen mit einem Anbieter, der immer unter HLX gelaufen ist. Ne? Die haben damals, also der Herr Kögel hat damals die Markenrechte von dieser Hapag-Lloyd Express, ne, HLX, ihr erinnert euch, die Taxiflieger gekauft und hat da quasi dann noch weiter Flüge drunter verkauft. Ne?
Ja.
Das sah auch immer noch so aus und so. Ne? Das Ding wurde jetzt umbenannt, ne, in irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie superbilligeflüge.de oder
also
sowas.
Also erstmal fängt es ja an, Anfang dieses Jahres, dass da die Tochter, jetzt weiß ich, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, Benito, irgendwie so.
Binoli.
Dass die Tochter Binoli an Eurowings verkauft wurde.
Genau.
Damit Eurowings den eigenen Holidays.
Pass auf, ich versuch's nochmal aufzudröseln. So, und hinter diesem HLX stehen halt verschiedene wirkliche, ich sag jetzt mal, Reiseveranstalter,
ja,
die dann ja auch sozusagen gegenüber dem Kunden dann gerade stehen und so, wenn was passiert. Und da gab es halt dieses Binoli und es gab dieses Holidays CH. Und das gehörte also beides zu dieser quasi HLX-Gruppe, wenn man es jetzt vereinfacht ausdrückt. Und da hat damals, du hast es eben gesagt, die Eurowings den deutschen Veranstalter gekauft und hat auch die Leute übernommen, also fast alle, ne, da sind ein paar jetzt übrig geblieben wohl und die sind jetzt sozusagen diejenigen, die jetzt zusammen irgendwie mit dem Schweizer Veranstalter, den es ja noch gibt, jetzt in einen Joint Venture, ne, also Condor ist gar nicht wirklich voll, also die haben es nicht gekauft, so wie Eurowings,
sondern nur einen
Minderheitsanteil übernommen, von diesem Reiseveranstalter jetzt sozusagen übernommen und also machen im Wesentlichen dasselbe, was sie vorher auch gemacht haben, nämlich Condor Holidays, ne, läuft jetzt aber nicht mehr mit HLX, sondern das heißt irgendwie schon wieder, haben wir es aufgeschrieben, super, Mann, egal, wir
es machen gibt Sternchen die neue Marke, rein,
also
super last
also
minute
super, genau, super last minute.de, slm.de oder so, sieht super billo aus und so, aber soll es wahrscheinlich auch, weil soll ja billig aussehen. Und da gibt es lustigerweise auch Condor und EasyJet und alle anderen Airlines und sowas. Ne? Das wird dann gebündelt zu irgendwelchen Pauschalreisen mit Hotels und so. Und das Gleiche quasi läuft dann. Und dahinter steht halt dieses Holidays-Dings, was dann jetzt irgendwie auch umbenannt wird. Und dasselbe ist quasi dann auf der Condor-Webseite, bei Condor Holidays, da aber nur mit Condor-Flügen. So,
genau.
Und deswegen kannst du da zum Beispiel nicht Türkei buchen, weil die einfach ja nicht mehr in die
Geht
Türkei
nicht
fliegen.
Mehr,
ja. So, und also insgesamt ein bisschen seltsam, ja, Schweizer Reiseveranstalter. Klar, gibt da noch eine deutsche Servicegesellschaft, an die dich wahrscheinlich wenden kannst, im Zweifel und so. Aber war irgendwie ganz interessant, dass irgendwie Condor dann ja auch noch zitiert wurde da bei der FVW mit den Worten, ja, nee, wir konzentrieren uns lieber aufs Fliegen und so und den Rest sollen wir anders machen. Und das ist halt, ich sag mal, klar, kannst du unterschreiben, kannst du gut finden und so weiter. Interessant wird es halt dadurch, dass jetzt eine EasyJet zum Beispiel ja gerade gesagt hat, ey, wir machen so viel Kohle mit unserem EasyJet Holidays. Und das war die beste Entscheidung ever, dass wir das irgendwie in Großbritannien mal gegründet haben. Und ja dann, und die waren ja, ich glaube, die waren auch nicht mal die ersten. Und Jet 2 hat das eigentlich gemacht. Jet 2 hat das auch also weil halt in Großbritannien gab es ein großes Veranstaltervakuum, nachdem da Thomas Cook irgendwie pleite gegangen ist und so. Und da hat sich da eine ganze Menge verändert. Und die haben halt gemerkt, ey, wir verdienen ja irgendwie mit so, ne, den Hotelbuchungen und den ganzen anderen Kram viel, viel mehr als irgendwie mit dem Flug, ne? Weil also Fliegen ist halt ein sehr margenschwaches Geschäft. Da machst du ein paar Euro pro Passagier. Ja, also Hotel und keine Ahnung, Bergwandern und was man nicht alles noch irgendwie buchen kann, ne? Noch irgendwie unter, weiß nicht, an einem Schiff hinterher auf einer Banane gezogen werden und so, was du halt alles da reinpaketieren kannst, damit verdienst du halt viel, viel mehr Geld, ne? Weil du fliegst ja auch nur einmal hin und einmal zurück, während du halt dann 14 oder 21 Nächte vor Ort bist oder sowas. Oder sei es auch nur 7 oder so, weil ich sag mal, ein Hotel wirft halt mehr ab. Ne, als, also von der Marge her, als es dann eben so ein Flug tut. Und wenn du das eben als Airline selber machst, dann hast du halt dann eine ganze Menge gewonnen. Und das hat eben jetzt auch zum Beispiel die Eurowings ja gesehen und hat eben dann eben den HLX-Leuten ihren deutschen Vermarkter schon abgekauft. Die sind jetzt alle bei Eurowings Holidays. Ja. Und was man so hört, läuft es wohl auch ganz gut an.
Genau, also das haben jetzt offensichtlich eine Menge Low-Cost-Carrier für sich entdeckt. Wir hatten es ja, ich glaube, es war im Sommer, dieses Jahres, dass auch Ryanair sich ja insofern geöffnet hat, dass man Ryanair-Flüge jetzt auch direkt in Reisebüros buchen kann, als Teil von einem Pauschalreisepaket. Die haben jetzt keinen Ryanair Holidays aufgesetzt, wollen sie auch nicht. Aber man sieht halt, dass die Low-Cost-Carrier gemerkt haben, also natürlich ist diese ganze Ferienfliegerei unfassbar wichtig für uns. Pauschalreisepakete waren immer nur über Reisebüros buchbar. Da hat man dann die Sitze
Oftmals mit, auch die Billigflieger gar nicht paketierbar waren.
Die waren früher gar nicht mit buchbar. Das hat sich schon geändert. So, dann Pauschalreisen wird natürlich auch noch ein bisschen sexier jetzt, dadurch, dass das online direkt mit der Fluggesellschaft buchbar ist. Das wird, also macht sexier für junge Leute, die vielleicht Pauschalreisepakete jetzt da per se jetzt im Reisebüro nicht mehr gebucht haben. Aber der große Unterschied ist, dass natürlich Condor als Ferienfluggesellschaft schon seit Jahren mit den ganzen Veranstaltern zusammenarbeitet. Und denen da jetzt vielleicht so ein bisschen ans Bein pisst, ne?
Ja, das ist natürlich die Gefahr, ne? Wenn du jetzt sozusagen einen eigenen Veranstalter gründest, dann finden das natürlich die etablierten Veranstalter ganz schön doof.
Ja, also ja, dass der Chef von, ich rate jetzt mal, Schau ins Land, bei Condor anruft und sagt, sag mal, was ist denn bei deinen Leuten da los?
Nee, ich glaube, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die verstehen sich ja wahrscheinlich ganz gut untereinander. Und die kennen sich ja auch alle untereinander. Und ich meine, man braucht sich natürlich auch irgendwie untereinander. Und ist trotzdem nochmal ein anderer Schnack, wenn jetzt ein Ferienflieger sagt, wir machen unseren eigenen Veranstalter. Ja. Das verstehe ich schon, als wenn das jetzt nur Eurowings machen würde. Noch dazu natürlich auch eigentlich die anderen Ferienflieger, die es so in Deutschland gibt, auch eigentlich ja irgendwie alle zu einem Veranstalter gehören. Ja, also richtig. Wenn du dir eine TUI Fly anguckst oder eine Sundair, gehört ja da irgendwie auch ins Schauinsland-Universum oder so.
Ja.
Condor
hat es relativ schnell klargestellt in dem Bericht von der FVW und meinte so, also natürlich wollen wir da jetzt nicht Konkurrenz werden. Sie fokussieren, das hast du auch schon gesagt, sich vor allem halt auf den Einzelplatzverkauf da von Condor-Flügen, vor allem im Last-Minute-Bereich, dass die Plätze noch gefüllt werden.
Und sie wollen die Zubringerflüge besser füllen.
Aber sie beschränken es halt auf Condor. Das heißt dann eigentlich auch, dass Marabu-Flüge dann auch nicht darüber buchbar sind,
ja,
oder?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Da habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Wäre halt ein bisschen komisch, wenn das nicht der Fall wäre. Ja.
Ist keine Condor.
Aber vielleicht eine Condor-Flugnummer. Naja, gut. Das war vielleicht ganz interessant, aber willst du nicht noch mal ein bisschen was von Griechenland erzählen?
Sehr gerne.
Du hast mir so geile Fotos geschickt, wie du auf irgendeinem Flughafen vor uralten Flugzeugen stehst.
Genau, also Urlaub heißt natürlich nicht, dass ich hier gar nichts mehr mit Flugzeugen oder so zu tun habe. Ganz im Gegenteil, also ich war mit meinen Freunden unterwegs, die genauso Luftfahrt begeistert sind wie ich. Und
ja, ihr habt auch einen YouTube-Kanal noch zusammen. Ja, ne? Ihr macht Avia Max, heißt das.
Ja, sehr guckt gerne
das
mal reinschauen.
Guckt das mal rein, wir verlinken das auch für euch. Da macht der tolle so Trip-Reports und sowas. Ne?
Genau, Hotel-Reviews,
geht ein bisschen um Hotels, paar Vlogs um von Fliegen unserem Reisen und so weiter. Ne? Genau.
Genau, und es ging nach Athen und mein großer Wunsch war, ach, wenn man schon mal da ist, und das wollte ich schon lange mal, mir den alten Flughafen von Athen angucken, den Ellinikon-Flughafen, der da so südlich von der Stadt liegt, direkt am Meer, ganz alter, altehrwürdiger Flughafen, auch mal, wenn man so Olympic noch kennt und so, dann weiß man, kann man sich das noch so bildlich noch vorstellen.
Ja, das waren noch Olympic-Flugzeuge, ne, von die da noch stehen, genau. Und rotten. Ne,
und dann sind wir da rausgefahren, hat eine Stunde gedauert, so mit Straßenbahn umsteigen und so, und dann waren wir da, mussten auch noch Ewigkeiten hinlaufen, und dann haben wir schon so gesehen, also es ist gerade eine riesige Baustelle, die bauen das komplette Flughafengebiet zu einem, ach ja, was. Wie man es in Tegel quasi jetzt aktuell macht, das wird halt ein Wohngebiet, das ist alles schon quasi fast verkauft, also 90%, hatten uns da mit einem Anwohner unterhalten, 90% ist da eigentlich schon verkauft, da sind ganz viele
Ausländer. Trotzdem stehen da noch diese Flugzeuge, ja?
Genau, also da standen eine Menge mehr Flugzeuge damals rum, da stand eine 727, da stand eine 737 und so rum, die wurden mittlerweile übernommen, also da hat sich jemand gefunden, der die Maschinen nochmal aufbereitet. Eine 727, die steht schon ausgestellt auf der alten Zufahrt vom Flughafen. Da konnten wir hinpilgern und zu unserer großen Überraschung stand auch noch eine alte 747 von Olympic direkt auf dem alten Flugfeld. Und
weißt du, was damit passiert?
Damit ist aktuell nichts geplant. Also was man sich jetzt vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwie da bleibt, weil alles ringsrum war große Baustelle. Also ich könnte mir vorstellen, dass man die da vielleicht wirklich so als Ausstellungsstück dann irgendwie behält und dass sie dann tatsächlich da so auf dem alten Flughafen noch stehen bleibt. Ja.
Also wenn ihr da gerade eine Wohnung gekauft habt und das wisst, ne, schreibt es auch gerne in die Kommentare, dann sind wir wieder ein Stück schlauer alle zusammen.
Ja, also wirklich ganz spannend, hat viel Spaß gemacht, das da zu erkunden, da noch so einen alten 737-Rumpf ausgeschlachtet, dann da auch noch gefunden und es hat Spaß gemacht und sonst hatten wir auch eine tolle Zeit in Athen gehabt.
Und kommt man direkt ran an die Flugzeuge?
Ja, also fast komplett ran, ja.
Achso, man kann aber nicht rein oder so?
Nee, leider
also
nicht.
Also ist schon abgesperrt.
Also okay. Die 727, die ist eigentlich in so einem kleinen Park ausgestellt, der war aber abgeschlossen, als wir da waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht nur ab und an mal aufgemacht wird und dann kommst du tatsächlich richtig, richtig ran. Dieser alte 737-Rumpf da, keine Ahnung, ob mit dem noch groß was passieren wird. Und mit der 747 wird man halt abwarten müssen. Ja, es gibt noch ein paar andere Flugzeuge, die da gerettet wurden. Eine alte Buck 111, die wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, jetzt entweder direkt in Zypern ist oder von einem zypriotischen Dienstleister gerade aufbereitet wird und auch irgendwo in der Nähe von Athen irgendwann mal ausgestellt werden soll. Ja.
Ja, spannend.
Also da passiert noch ein bisschen was.
Ja, da war ich noch nie, war immer nur in Heraklion und das war's dann.
Ja, also tolle Stadt auch, Athen, war ein toll Essen. Unfassbar viel los, kann man viel machen. Tolles Wetter gehabt.
Ja, ich war wirklich lustigerweise, ich war mal mit der Lufthansa, als wir mal so einen Cockpit-Flug gemacht haben, da war ich kurz in Athen, aber halt nur am Flughafen, weil ich habe das Flugzeug nicht verlassen. Aber ansonsten hat es, also Griechenland fehlt mir irgendwie noch so komplett, also bis auf Kreta.
Naja. 747 ist das Stichwort.
747. Ah ja, 747 war das nächste große Thema. Die ist natürlich
noch
bei der
Lufthansa ja noch viel unterwegs. Ist ja eine der letzten Fluggesellschaften, die da noch wirklich so massiv auf die 747 setzt.
Als Passagierflugzeug.
Als Passagierflugzeug. Ja. Und man hat jetzt kurzerhand mal ein paar Flugzeuge veräußern können und das für ordentlich Geld.
Ja, also knapp 400 Millionen oder so. Ne?
Also die zwei Maschinen 747-8.
Also relativ neu. Ja.
Genau, gehen von der Lufthansa an die US Air Force. Die wollen die Flugzeuge nutzen, um ja da Ersatzteile rauszuholen, um auch das Personal, glaube ich, drauf zu schulen und so, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben tatsächlich 400 Millionen Dollar dafür hingelegt. Also Carsten Spohr hat jetzt in einem Interview mit Reuters oder Handelsblatt war es, genau, Lufthansa Group Chef gesagt, also zum einen sind die Flugzeuge zusammen niemals mehr so viel wert.
Das hat er aber erst nachher gesagt.
Das hat er jetzt gesagt. Also es ist sehr frisch, das Interview. Und zum anderen werden diese Flugzeuge auch niemals mehr dieses Geld einfliegen können, egal wie lange sie jetzt noch fliegen. Also war es ein absolut sinnvoller Deal und sie wollen das Geld auch gleich reinvestieren für neue Flugzeuge. Wird jetzt überlegt, ob man das in die 777-9 oder in A350-1000 nochmal zusätzlich dann investiert, ist noch offen. Aber da hat man schon einen sehr guten Deal gemacht.
Aber auf der anderen Seite fehlen halt jetzt auch wieder Kapazitäten. Also zwei 747-8 wurden verkauft und auch nochmal zwei 747-400.
Die gehen nach Ägypten, ne?
Die gehen nach Ägypten.
Das hattest du ja noch irgendwie gehabt, als ich noch den einen Tag noch krank war. Da ging es ja schon los mit den Meldungen.
Aber das hat sich confirmed, ja.
Das hat sich auch dazu bestätigt, genau. Okay. Also die gehen raus.
Ja, aber das war ja erstmal gar nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich, wurden natürlich gemunkelt und so. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, also wenn die 747-8 jetzt dann da ausgeschlachtet, um dafür die neuen Präsidentenflieger oder die bauen ja auch ihre ihren Doomsday-Flieger, ne? Also der fliegende Kommandostand im Falle eines Atomkriegs oder so. Bauen die Amis ja auch irgendwie auf Basis der 747-8. Ich glaube, da haben die aber schon von Korean Air Flugzeuge gekauft.
Ja, das weiß ich nicht.
Und das wird umgebaut. Und also klar, die brauchen wahrscheinlich die Ersatzteile. Ja, ich verstehe jetzt natürlich nicht, warum, wen sie da jetzt schulen wollen oder so. Gut, vielleicht bevor sie die Ersatzteile
brauchen. Ja, vielleicht setzt man Piloten jetzt noch, also vielleicht werden die Maschinen erstmal noch geflogen.
Mhm.
Dann kann man vielleicht das Personal drauf schulen und dann werden sie vielleicht dann im Nachhinein als Ersatzteillager genutzt.
Ja, aber ich glaube, da kannst du auch eigentlich irgendwie, da gibt es ja Simulatoren für. Vielleicht wollen sie auch die Mechaniker drin schulen.
Mhm. Kann auch sein.
Ja. Mhm. Naja.
Also guter Deal,
Deal
gut
der
gemacht,
Woche.
Herr Spohr.
Ja, Deal der Woche,
hat
kann man so
ein
sagen.
Weihnachtsgeschenk quasi selber gemacht.
Ja. Naja. Ist schon klar, wann die rausgehen?
Die erste so, ne? Anfang 26 und die letzte dann Ende 26. Ja, also geht jetzt auch schnell.
Naja, geht jetzt schon. Naja, wenn
also
man,
bin ich mal gespannt. Also,
naja, wenn man gebraucht das Auto kauft, ist ja auch immer sofort da. Ne? Also, naja. Ja. Nee, klasse. Interessantes Thema diese Woche nochmal gewesen.
Was habe ich denn noch letzte Woche verpasst?
Ah, du hast eine ganze Menge verpasst. Meine Güte, guck mal. Also Indigo-Krise haben wir ja schon besprochen. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich dir auch noch erzählen wollte. Und zwar, Lufthansa City Airlines, ne?
Mhm.
Das ist ja vielleicht für alle, die es nicht mehr so ganz parat jetzt haben, ist ja was relativ Neues. Also es ist eine neue Airline im Lufthansa Group Verband und zwar heißt die Lufthansa City Airlines und Lufthansa City steht auch an den Flugzeugen dran, sieht aber ansonsten aus wie eine Lufthansa-Maschine, sind im Wesentlichen auch alles Lufthansa-Maschinen, die jetzt da fliegen. Die haben jetzt ein paar A320-Flugzeuge. Und bekommen dann aber auch perspektivisch sehr, sehr viele Airbus A220-Flugzeuge, also sprich kleinere Flugzeuge. Ja, man kann jetzt nicht sagen Regionaljets, aber ne, ist schon...
Irgendwas dazwischen.
Ne, so, ja, du kannst mit dem A220 auch bis nach Dubai fliegen, man macht ja Air Baltic oder so zum Teil. Aber ist halt ein kleineres Flugzeug und die sollen damit unter einem neuen AOC, also als eigene Airline, Zubringerflüge fliegen für die Lufthansa zu den Drehkreuzen, also Frankfurt, München.
Genau.
Und eben im europäischen und vielleicht auch in der deutschen City-Verkehr. Ne? So, deswegen heißen die halt City. Und naja, die werden halt gegründet von der Lufthansa, weil halt sie gleichzeitig die Lufthansa City Line abschaffen. Ja? Mit der Begründung, das ist alles zu teuer.
Ja.
Ja, so. Und da ist natürlich ein ganz großer Teil dieser Begründung, ist natürlich, ja, na, die Piloten sind zu teuer. Und auch vielleicht die Leute, die hinten in der Kabine arbeiten. Ne? Und da kommt jetzt ordentlich Bewegung rein, denn klassischerweise müsst ihr wissen, ist es eben so, dass es bei der Lufthansa zwei Gewerkschaften gibt, die eigentlich, ne, muss man sagen, jetzt muss ich schon eigentlich in der Vergangenheit formulieren, immer die Spezialvertretung für diese fliegenden, also für die fliegenden Kollegen an der Stelle waren, also für die Piloten eben die Vereinigung Cockpit, Spartengewerkschaft für Piloten und für die Flugbegleiter eben die UFO, die unabhängige Flugbegleiterorganisation, Spartengewerkschaft für die Kabinenbeschäftigten. Und warum ich das jetzt eigentlich in der Vergangenheit formulieren muss, ist, dass es eben jetzt auch schon Airlines im Lufthansa-Konstrukt gibt, wo es eben nicht mehr der Fall ist, dass die jetzt da den Tarifvertrag unterschrieben haben. Bei der Eurowings zum Beispiel war das so, dass da noch zusammen verhandelt wurde. Ne? Und dann hat man quasi den gleichen Vertrag irgendwie unterschrieben. Und bei der Discover zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, wurde auch gemeinsam verhandelt, aber letztendlich hat dann eigentlich nur noch die Verdi. Ja. Ne? Und das ist eben keine Spartengewerkschaft, sondern die Dienstleistungsgewerkschaft, die halt auch sonst überall ist, diesen Tarifvertrag dann letztendlich unterschrieben. Und damit sind eben die Piloten und auch die Mitarbeiter in der Kabine eben bei Verdi tarifiert. Und die Verdi will jetzt unbedingt auch bei der Lufthansa City Airlines mit rein. Und da gab es halt jetzt so ein paar, ich sag jetzt mal, da gab es jetzt Gerangel. Ne?
Jetzt ist also der Gewerkschaftsstreit endgültig
zwischen Verdi und eben dann auch UFO und VC und so. Die haben halt beide verkündet, dass sie jetzt bereit sind, irgendwie zu verhandeln. Und Verdi will gleich Anfang nächsten Jahres irgendwie dann da was präsentieren. Und UFO-Fotze sagen, ja, ist ja eigentlich genau das, was wir irgendwie verhandelt haben, ne, bei der Discover, und das ist aber ja eigentlich auch ein Verdi-Tarifvertrag geworden, ne, und jetzt sagen die aber trotzdem, das wäre jetzt irgendwie unser, ne, tolle Verhandlung und so, und daran orientiert sich Verdi jetzt, und das ist aber eigentlich unseres, dabei ist es, ne, also es ist komplex und kompliziert, und man sieht so ein bisschen, das ist jetzt ja Projektionsfläche für eben eigentlich die, ja, diesen Streit hinter den Kulissen zwischen den Gewerkschaften.
Ja.
Ihr wisst, wie ich zu Spartengewerkschaften stehe. Ich halte da relativ wenig von, weil ich das nicht gut finde, ne, aus Gewerkschaftssicht, sich aus dieser Solidargemeinschaft zu entfernen, um eben für eine bestimmte Berufsgruppe eben nochmal mehr rauszuholen, während halt andere zurückbleiben. Das ist im Konzern, im Lufthansa-Konzern vielleicht ein Stück weit auch passiert. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie ihr das seht, ne? Also wenn ihr natürlich Piloten oder Flugbegleiter seid, dann seht ihr das wahrscheinlich anders, als wenn ihr irgendwie am Boden arbeitet oder in der Technik. Ich gucke da komplett unbiased drauf, außer dass ich natürlich jetzt auch, ne, ich bin jetzt hier natürlich auch der Chef und damit Arbeitgeber und von daher habe ich sowieso einen anderen Blick auf Gewerkschaften.
Hilfe! Aber,
genau, wie muss man machen mit der Faust? Ich weiß gar nicht. Nein, aber das ist halt, ich finde das einfach irgendwie interessant, ja, wie sozusagen da, also neben dem eigentlichen Schauplatz Lufthansa-Umstrukturierung, was ja auch schon allein ein super spannendes Thema ist, da einfach im Hintergrund auch nochmal das mit den Gewerkschaften brodelt und ich eigentlich so das Gefühl habe, dass die Lufthansa quasi als dritter Lachender daneben steht.
Genau.
Und eigentlich sich nur noch amüsiert darüber, wie die sich irgendwie untereinander zerfleischen und dann letztendlich ja als lachender Dritter irgendwie dastehen.
Richtig, ja.
Und das ist irgendwie eine komische Situation, wie ich finde. Ja. Aber auf der anderen Seite, ja, die Lufthansa hat den Eiertanz schon ein paar Mal gemacht mit Neugründungen und so weiter und dann anders tarifieren und so. Ne? Das gab es auch bei der Lufthansa Cargo schon, wo dann die Aerologic, ne, zusammen mit der DHL ja dann, oder mit der EAT, muss man sagen, mit der European Air Transport, die ja für DHL in Leipzig fliegt, die deutschen DHL-Flugzeuge, dann da auch eine Airline gegründet wurde, hieß auch, die kommen nie nach Frankfurt. Und so, ja, natürlich kamen sie nach Frankfurt. So, da, also das Spiel hat man jetzt bei der Lufthansa City sowieso von Anfang an gar nicht mehr gemacht.
Ja.
Na, da ist schon ganz klar, dass die werden halt Zubringer machen.
Ja.
Und dann sind sie auch in Frankfurt. Und also ich bin jetzt ja schon relativ alter Sack. Ich habe das alles schon miterlebt, wie dann eben ja bei der Lufthansa City Line, die es dann da gab, da gab es dann Obergrenzen, wie groß dürfen denn die Flugzeuge sein? Dann gab es aber größere Flugzeuge für die Cityline. Da wurde, also wie viel Prozent der Flotte darf denn und so? Dann hat ja die Cityline irgendwann ja auch sogar A340 betrieben und sowas. Ne? Das war dann auch wieder nicht richtig. Dann durfte da nicht Lufthansa draufstehen. Dann erinnert ihr euch, ne? Dann waren dann die Starlines bemalten, Flugzeuge von der Lufthansa und sowas, die dann von der Cityline operiert wurden. Ne? Die haben ja zum Teil, ich weiß gar nicht, operieren die immer noch die kleinen Frachter? Nee, ne? Also die A321-Frachter.
Ich glaube, tatsächlich machen die das
noch. Es ist ein Hin und Her und das hat meistens dieses ganze Hin und Her hat halt meistens irgendwas mit alten Tarifverträgen zu tun, die dann aus irgendeinem Grund angeblich zu teuer sind. So, und das ist insgesamt irgendwie was ganz Seltsames, wie ich finde.
Ja.
Was aber einfach so ist bei der Lufthansa und bei, also ist ja auch nicht nur bei der Lufthansa ein Thema, ne, war auch bei der SAS und überall gibt es eigentlich diese Themen. Ne? Und dieser Kampf, der dahinter brodelt eben jetzt nicht nur zwischen Lufthansa und den Spartengewerkschaften, die immer sehr stark waren und deswegen ja auch so viel durchsetzen konnten. Und eben jetzt lustigerweise eben der Verdi, die eben da versucht reinzukommen.
Ja.
Also ganz spannendes Thema. Wir werden jetzt dann auch am Anfang des Jahres, ne, wenn wir dann wieder da sind, wir machen jetzt nämlich auch ein paar Wochen dann einfach mal Pause, ne? Werden wir wahrscheinlich dazu auch wieder eine ganze Menge dann erzählen können, wenn es dann wirklich so weit ist, dass diese die Airlines wirklich tarifiert wird.
Ja, und mittel- und langfristig geht es halt letztendlich um die Existenz dieser kleinen Spartengewerkschaften. Also schaffen sie es noch, eine Daseinsberechtigung zu rechtfertigen. Also klar, wenn jetzt dann City Airlines dann durch eine Verdi erst tarifiert werden sollte das so kommen, dann ist VC und UFO noch bei der Lufthansa noch ganz groß mit drin.
Ja, und bei Cargo.
Und dann wird es aber schon eng.
Ja, es gibt natürlich auch Mitglieder in anderen Airlines, ne? Das muss man auch schon sehen. Und es hat ja auch eine Berechtigung, dass du sagst,
natürlich,
ja klar,
absolut.
Wir als, ne, also da rekrutieren sich ja dann eben die Mitglieder und auch die im Vorstand und sowas eben aus der Workforce, ne, aus den Piloten oder eben auch aus den Flugbegleitern. Die wissen natürlich hautnah, wo, ne, und wie es jetzt alles sozusagen geht. Aber vielleicht haben die ich sag mal, ein bisschen überdreht in der Vergangenheit. Anderes Thema war auch Qatar Airways. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ich habe es mitbekommen und habe dann gesehen, dass ihr es schon gemacht habt.
Ach so, du wolltest es diese Woche auch nochmal machen.
Genau.
Ja, nee, da waren wir da irgendwie mit die Ersten, die das berichtet haben. Ich habe mich da tief in die Flugpläne rein gekniet und geguckt, wo wird dann alles gestrichen. Ne? Also ihr müsst wissen, ne, Qatar Airways hat eben so ein EU-Luftverkehrsabkommen. Das bedeutet, die dürfen so oft sie wollen in die EU rein und raus fliegen. Mittlerweile, ja. Haben eben auch immer angekündigt, dass sie wachsen wollen. Haben das auch eigentlich immer getan. Und jetzt hat man plötzlich in den Flugplänen gesehen, wird gestrichen. Ne? Also die reduzieren halt Kapazitäten irgendwie, vor allem noch nach Berlin und so weiter. Ne? Aber auch an anderen deutschen Flughäfen und aber auch an anderen europäischen Flughäfen. Und dann habe ich noch tiefer geguckt und habe dann ja auch eine Anfrage gestellt. Da kam dann aber gar nichts zurück. Und dann hieß es, dazu wollen wir gar nichts sagen. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Und dann, ich habe beim Recherchieren es einfach nicht gefunden. Mhm. Und dann habe ich den Artikel online. Und falls du jetzt zuguckst, lieber Leser, der mir in unseren geheimen Briefkasten, ne, weil wir haben so eine Briefkastenfunktion auf airliners.de, im Impressum findet ihr die, ne, einfach ins Impressum gehen, da ist Briefkasten, dann könnt ihr uns anonyme Hinweise geben.
Ja.
Und da poppt dann plötzlich, also wirklich keine 5 Minuten, nachdem ich das dann da online gestellt habe, ein Dokument auf, offensichtlich geleakt oder so, dass also der Flughafen in Doha da irgendwie eine Bahn zumacht und die deswegen ihre Kapazitäten deutlich reduzieren müssen.
Warum? Und sagt das nicht Qatar Airways einfach?
Ey, keine Ahnung. Das wäre eigentlich, ich meine, das ist doch, ne, also wenn, da einer anfragt, warum reduzierten ihr die Kapazitäten irgendwie im nächsten Jahr?
Ach naja, PR-Arbeit.
Und so dann ist doch das Einfachste zu sagen, das liegt daran, dass der Flughafen irgendwie eine Bahn zumacht.
So macht man das.
Naja,
egal. Flughafen Basel, der kündigt das Jahre im Voraus an. Schreibt da im Detail, was da die Auswirkungen sind.
Genau.
Qatar Airways.
Also war ein bisschen seltsam, aber so ist das halt in der Kommunikation mit Airlines, die dann eben doch relativ weit weg sind. Ist manchmal nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Naja.
Also jedenfalls nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich gewesen, wenn wir das so falsch dann ja auch berichtet hätten. Aber ich habe es einfach nicht gefunden.
Ja, ich habe es auch, also ich habe dieses Dokument auch im Briefkasten gesehen und hatte daraufhin es nochmal so aufgenommen und habe nochmal eben recherchiert und habe dieses Dokument auch per se dann, also wenn ich es gesucht habe, auch einfach nicht gefunden.
Ne? Naja, ich habe nochmal ein bisschen gesucht, hätte man wirklich ganz speziell danach, dass der Flughafen Doha da irgendwie Wartungsarbeit, das gab es schon irgendwie im Netz oder sowas, aber danach habe ich gar nicht gesucht.
Ja.
Ne? Naja. Gut, also so viel Selbstkritik soll sein, aber dass du, also seht ihr auch mal, wie das, ich meine, ne, man sagt doch mal schnell, ja, hat er nicht genug recherchiert oder so, ist halt manchmal so gar nicht so einfach. Ne? Selbst wenn man dann eigentlich die fragt, die es irgendwie wissen müssten, und da kommt zurück, da wollen wir nichts zu sagen, ne? Dann denkst du einfach, naja, okay, naja, dann scheint Deutschland dann irgendwie doch nicht so richtig, zu laufen, wie sie es vorgestellt haben.
Ja.
Wäre jetzt zumindest irgendwie so der naheliegende Verdacht. Naja, egal. So, aber so ist das manchmal und das ist ja, also das ist ehrlich gesagt auch das, was ich total liebe, auch an dem Format hier, dass ihr uns einfach unten runterschreiben könnt.
Ja, unbedingt.
In irgendwelche Kommentare, sei es jetzt irgendwie bei YouTube, ne, ihr wisst, ihr könnt den Podcast ja auch sehen oder eben aber auch bei Spotify oder sowas oder Apple, da irgendwie was runterschreiben könnt, das ist halt eine tolle Sache.
Ja.
Ne? Und da lernen wir wirklich auch ganz oft mal da was von. Auch bei Airliners, wir gucken ganz oft in die Community, auch wenn wir da vielleicht nicht immer so viel mitschreiben, wie wir vielleicht mitschreiben sollten, weil uns manchmal auch einfach die Zeit dann im Detail dann auch fehlt, um uns wirklich so tief da in jedes Rabbit Hole reinzuhauen. Ja. Aber das ist das Tolle daran, ne, an Social Media eigentlich oder auch daran, dass man eben so eine Community ja mittlerweile hat, wo dann auch mal irgendwie, also es passiert schon regelmäßig, dass hier irgendein Flughafenchef mich anruft und sagt, ja, da habe ich hier oder sowas, ne, oder irgendeiner von irgendeiner Airline oder sowas, ne, oder wir haben ja auch engen Kontakt mit dem einen oder anderen Flugplaner oder sowas, ne, und das ist schon eine sehr, sehr wertvolle Geschichte, ja, und also wir sagen dann natürlich auch nicht, wer uns was geschickt hat oder so, selbst wenn es jetzt nicht in einen anonymen Briefkasten packt oder sowas, ne, aber wir sind da schon sehr interessiert an diesem Austausch, weil es insgesamt besser wird.
Ja.
Und das soll ja auch keine Einbahnstraße hier sein.
Genau, es macht mir auch immer Spaß, im Forum bei uns nachzusehen, weil es zum einen unterhaltsam ist, wenn so wirklich angeregt diskutiert wird. Und weiter natürlich auch immer mal auch ein paar ganz nette Hinweise mal hier und da so versteckt
Infos,
sind, die man mal nachgehen kann. Mhm. Also insofern, ihr seht es auch mit dem Indigo-Thema, ist ein Thema, was wir auf airliners.de jetzt nicht präsent hatten oder nicht ja, so groß präsent hatten.
Da wird das durchdiskutiert.
Da wird es durchdiskutiert. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wir nehmen es auf, weil es mal ein spannendes Thema ist, was man einfach mal aufnehmen kann. Ja. Und was man in so einem Format auch ganz gut mal durchgehen kann.
Du weißt doch gar nicht, wie viele wirklich, ich sage jetzt mal, hochrangige Menschen aus dieser Branche mir schon erzählt haben, dass sie ja eigentlich Pusemuckel 35 sind bei uns im Forum.
We see you.
War natürlich jetzt anonymisiert.
Ja.
Ne? Aber da wird schon mitgelesen. Ist schon interessant. Naja. Ja, was gab es noch? Ach ja, IATA-Prognose zur Luftfahrtwirtschaftslage. Mhm. Da fand ich super interessant, weil also Airlines, ne, also,
Kontinent.
Ich sag mal so, der normale Diskurs hier in Europa ist ja immer, alles ist Kacke. Ne? Oder halt auch in Deutschland. Vieles ist wahrscheinlich auch jetzt gerade nicht so dolle. Aber hättest du gedacht, dass die Airlines in Europa laut IATA am profitabelsten sind?
Nee.
Das also sollte man nicht glauben.
Nicht, ne? Der Kontinent, wo ich auf die Idee komme, dass hier am profitabelsten gearbeitet wird.
Ja, naja, aber wir haben doch, also wir haben so viele Probleme, ne, mit der Ukraine, ja,
richtig,
ne, mit
ja.
dem Krieg, mit irgendwie dann den ganzen Russland-Überflüge, ja. das, ne, alles Richtung China und so. Wir haben halt diese großen Umweltauflagen, wir haben also ganz
Wirtschaftskrise.
Ganz Wirtschaftskrise, ne? Wir haben also die Lärmschutzgeschichten und so weiter, ne? Wir haben Konsolidierung ohne Ende und so weiter. Und eigentlich, ich meine, man hört irgendwie immer nur negative und nachteilige Dinge, und das ist so auch der Diskurs. Und dann kommt die IATA und macht halt ihre Prognose für 2026 und sagt, ja, also in Europa die Airlines, die machen jetzt eine viel höhere Gewinnmarge als irgendwie die in Amerika und so. Und hat natürlich wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die in Amerika jetzt plötzlich nochmal ganz andere Probleme haben, ja, weil die natürlich politisch und die Rahmenbedingungen ganz, ne, also unter Trump ist halt nicht so einfach, irgendwas zu planen. Dann ja auch, also je mehr du dich abschottest, ne, desto weniger Touristen kommen rein, ne, wenn du jetzt dein Social Media da alles offenlegen musst oder so, keine Ahnung, ob ich da Bock habe nochmal irgendwie.
Gar kein Fall.
Also nicht, dass ich was Böses gepostet hätte oder sowas, wo ich jetzt mich für schämen würde oder so,
aber,
oder, ne, aber oder irgendwo geheim halt so unterwegs wäre oder sowas bei mitnichten, ja, aber ey, ich werde jetzt nicht irgendwo irgendwen da irgendwie meinen Social Media Account geben.
Ja,
das, also das muss ich ja nicht mal machen, wenn ich nach China komme.
No.
Ja, also das ist schon krass. Und wir hatten das ja jetzt auch die letzten paar Wochen, ne, auch immer häufiger, ne, dass dann eben auch die Meldung kommt, dass eben deutlich weniger Leute eben auch nach Amerika fliegen. Und dann gibt es natürlich da auch relativ viel, ich sag mal, inneramerikanische Probleme, ne, dass ja auch mal teurer wird und so. Gleichzeitig, also die Leute also weniger fliegen, ne, gleichzeitig aber auch du irgendwie auch da in Amerika so eine Art Shift siehst, irgendwie hin zu Premium Travel. Das sehen wir ja auch an den Kabinen, die ausgestattet werden und sowas. Und auch an der Southwest, haben wir neulich ja auch schon mal wieder hier besprochen, wie die sich gerade wandeln oder so, dass du da eben jetzt plötzlich auch Premium-Sitze bestellen kannst und so. Und JetBlue hat das ja vorgemacht. Du siehst, dass die super Ultra-Low-Cost-Carrier wie eine Spirit oder auch eine Frontier oder sowas, die haben halt Riesenprobleme. Ja, geht's ja gerade darum, ob die jetzt nur fusionieren dürfen oder nicht. Und Bankrott Spirit sowieso und alles, ne? Also das ist, und Southwest hat das auch super schwierig. Das ist alles eine sehr komische Melange. Und wenn du halt Impulse für Wachstum haben willst, kommt das oftmals eben auch aus dem Billigsegment. Und wenn das halt wegfällt, dann ist das halt anders. Ne? Gleichzeitig treibt natürlich auch in Europa der Fokus der großen Airlines, ne, wie den Lufthansa mit Allegris oder auch die anderen haben ja ordentlich investiert in Air France und sowas, in die Premium-Kabinen dazu, dass eben auch die Revenues dann auch steigen und du hast halt in den Premium-Klassen einfach mehr, was übrig bleibt.
Ja,
das ist ganz klar und gleichzeitig, und das hat die IATA auch gesagt, wird eben viel mehr Auslastung gefahren. Das gelingt immer besser, dass die Flugzeuge voller sind und es gelingt halt auch mit dem Revenue Management immer besser. Da ist man also sehr, sehr dahinter. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass Flugzeuge fehlen. Das führt wiederum dazu, dass die Flugzeuge, die fliegen, voller sind und dass die Flugzeuge, die fliegen, nur noch auf den Routen fliegen, die eben auch wirklich Gewinne abwerfen. Und damit hast du dann natürlich bei weniger Angebot höhere Gewinnmargen, ne? Das sehen wir ja. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal diskutiert, ne? Und uns darüber aufgeregt, dass so ein Flug nach Frankfurt auch gerne mal 400 € kosten kann. One way, ne? Innerdeutsch. Und da kommt das dann halt her. Ne? Ja. So, für die Passagiere ist das vielleicht nicht so dolle, für die Airlines ist das besser.
Ja.
Ne? Naja, so, also das fand ich auf alle Fälle nochmal ein interessantes Ding, was ich dir auch erzählen wollte. Das kam so aus heiterem Himmel, für mich hätte ich nicht mitgerechnet.
Ja, also Hut ab an alle Airline-Chefs und die da sonst so involviert sind. Ja,
nicht nur die Chefs, auch alle anderen, ne? In den Network-Planning und im Yield-Management. Also ihr trotz
wirklich sämtlichen Unwägbarkeiten, ja, die da so...
Irgendwie geht es immer weiter. Ja. Ne? Und dann kommt aber
das hat schon immer die Branche auch ausgemacht, ja, das muss man sagen. Ne?
Aber dass man dann irgendwie on top rauskommt, ist auch nochmal irgendwie eigentlich ein schönes Gefühl.
Sehr gut.
Ja? Da wird mir fast weihnachtlich ums Herz. Naja. So, eine Sache vielleicht noch, der Jens Bischoff hört auf, ne, offiziell war es schon, aber da, also ja, offiziell ist jetzt die Nachfolge, also Jens Bischoff war Chef von Eurowings, war vorher Chef von Sun Express, ne, ein Joint Venture zwischen der Lufthansa und der Turkish Airlines, und jetzt wird der Chef von der Sun Express, nämlich der Max Kownacki, wird jetzt Chef von der Eurowings, ne, also geht sozusagen denselben Weg, wie auch der Jens Bischoff vorher gegangen ist. Da gibt es also einen neuen Chef. Das ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte gewesen, die du vielleicht verpasst hast, aber wahrscheinlich hat sie sogar
dich im Urlaub erreicht.
Dann hat sich Dresden mit Lufthansa geeinigt. Mhm. Ne? Also die mitteldeutschen Flughäfen haben verkündet, ja, also die München-Verbindung in Dresden, die bleibt also jetzt doch erstmal perspektivisch jedenfalls bestehen. Und die Air Dolomiti hat ihre ersten Regionalflugzeuge dann jetzt von der Austrian Airlines übernommen. Ne? Die phasen ja ihre Embraers aus. Hatten wir auch gerade ein großes Interview mit dem mit einem der Auer-Chefs über die Flottengestaltung, weil die wollen das deutlich harmonisieren und vereinfachen. Einer der Nutznießer ist die Air Dolomiti, ne? Gehört, weiß vielleicht auch nicht jeder, auch zur Lufthansa Group, ne? Genau wie die Austrian Airlines, fliegt halt als österreichische Airline lustigerweise in erster Linie von Frankfurt und München, hat aber ihr Headquarter in, ich weiß gar nicht, Verona. Und soll wahrscheinlich, ne, ist noch nicht ganz offiziell, ja, perspektivisch auch eine ganze Menge dann noch in Rom übernehmen. Ein Flughafen, den diese Airline, eine italienische Airline, bisher noch gar nicht anfliegt. Ja, so, aber die kriegen jetzt also mehr Flugzeuge. Ja. Und zwar die Embraers. Die Regionaljets, die bei der Austrian Airlines rausgehen. Air Dolomiti hat vorher auch schon Lufthansa Cityline Flugzeuge bekommen und so weiter, sind damit gewachsen. Das war also auch noch eine ganz interessante Entwicklung, die ich dir unbedingt mitteilen wollte. Und ja, dann ist das eigentlich auch schon das gewesen, was da war, was wir bereden wollten, bevor das Jahr zu Ende geht.
Jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
Private
Frage, was gibt es denn bei euch zu essen an Heiligabend? Seid ihr Team Würstchen mit Kartoffelsalat oder seid ihr Team hier schöner Gänsebraten?
Also in Berlin, ja, weil wir sind ja nur, ne, Berliner Jungs und wir haben ja hier auch immer so eine Berliner Note durchaus mit drinne. Ja, also Kartoffelsalat und Würstchen ist so ein Berliner Klassiker. Mm. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das woanders in Deutschland auch so ein Ding ist. Ne?
Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt hier und da noch so ein Ding ist, aber also ich weiß auch, kennst dass du, das ein, vor allem ein Berliner Ding ist.
Kennst du Karpfen?
Ja, aber...
Karpfen zu Weihnachten? Du bist nicht so die Fraktion Fisch, ne? Nee,
überhaupt
also
nicht.
Also ich esse schon ganz gerne Fisch. Karpfen geht von Gräten her auch. Ne? Ja. Das ist ganz, also was ich an Fisch nicht mag, ist, wenn da so viele Gräten drin sind, so klein und fuddelig. Aber ich mag halt einfach Karpfen nicht.
Aber gibt's was gibt's denn bei euch?
Also Karpfen hatten wir auch schon mal damals bei meinen Eltern und so. Mhm. Und da schwimmt ja dann wirklich der lebende Fisch noch irgendwie ein paar Tage irgendwie in der Badewanne, damit der irgendwie den ganzen Wasser ausspuckt oder sowas. Ne? Also naja.
Also wer da nicht Appetit bekommt.
Ja, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht, was ich zu Weihnachten mache. Du weißt ja, ich koche sehr gerne. Deswegen koche ich jetzt ja natürlich das erste Mal, dann erstmal, bevor jetzt Weihnachten wirklich ist, ja auch für die Weihnachtsfeier, ne, die wir nämlich morgen machen.
Stimmt.
Ja, wir zeichnen heute schon am Donnerstag auf. Ne? Am Freitag haben wir unsere Weihnachtsfeier und da essen wir Gans. Ne? Die liegt ja auch schon da, hast du gesehen.
Ja,
ich
freue mich drauf. Bin gespannt, was du schöne kochst.
Ich mache das Sous Vide, ne? Also für jeden, der weiß, was das ist. Das kommt jetzt heute Abend noch hier ins Wasserbad und dann darfst du irgendwie ordentlich ein paar Stunden drin warm werden. Dann brauchen wir es morgen nur noch in den Ofen zu schieben. Und dann haben wir schön, ich mache aber natürlich auch noch Grünkohl und Rotkohl.
Die macht er sogar frisch.
Und Klöße.
Aber Rotkohl frisch machen ist auch geil.
Ist lohnt geil. Sich. Ja, lohnt sich. Ist nicht so ganz
blöde
so sauer.
Arbeit, aber
ja, musst du dir,
nicht
musst
den
dir eine Schürze anziehen, sonst bist du überall rot. Ja, ja, aber dann hast du selber unter Kontrolle, wie sauer der ist. Und so. Lohnt sich schon. Und vor allem Grünkohl auch. Ne? Mhm. Also,
ich liebe Grünkohl.
Ja? Naja, dann haben wir ja auf alle Fälle ein paar Sachen da, die dir schmecken werden.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Was machen wir noch? Wir machen noch ein Cola-Taste-Testing. Ne? Also,
ja.
Wer kann seine Lieblingscola rausfinden?
Ich bin nach aktuellem Stand zu 100% von mir selbst überzeugt. Bin gespannt.
Was ist denn deine Lieblingscola?
Ja, OG.
OG, ja, bei mir auch.
Muss.
Ja. Aber ich habe noch Pepsi, Afri, keine Ahnung, Vita-Cola, ja. Irgendwelche anderen Sachen noch gekauft.
Ich bin gespannt.
Mal schauen, ob wir unsere wirklich die Cola raus-Taste testen können. Ja. Wir werden es euch berichten.
Und ein Quiz hast du vorbereitet.
Ja, ein Quiz machen. Ich finde das Flugzeug-Quiz, was ich vorbereitet habe, finde ich so geil, das, was sie, glaube ich, auch nochmal im Podcast machen werden.
Okay.
Ja, kommt also gut durch die Feiertage. Wir machen ein paar Wochen jetzt Pause auch.
Genau.
Sind dann also... Ja, ich sag
im
mal,
neuen Mitte, Jahr sind wir wieder da.
Ja, also Mitte Januar werden wir wohl da sein. Mal gucken, eigentlich wollten wir am 10. machen. Ich habe jetzt am 9. Aber meine nächste Wurzelbehandlung. Also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, ob ich dann kann.
Also guckt einfach, ob wir wieder da sind oder ob es noch eine Woche länger dauert.
Ja.
So oder so kommen wir damit volle Karacho wieder zurück.
Genau, wir kommen dann wieder. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Ja. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bedanken uns nochmal ganz herzlich und
ja, danke, dass ihr unseren Podcast das ein oder andere Mal, die ein oder andere Woche in diesem Jahr jetzt schon aus dem Stand bis in die Spitzen der Charts, der deutschen Podcast-Luftfahrt-Charts katapultiert habt. Das hätten wir ehrlich gesagt nicht erwartet. Vielen Dank.
Macht weiter so, kommentiert fleißig, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert und folgt uns und bewertet uns gerne auch auf den einschlägigen Plattformen. Und damit war es das. Ihr seid entlassen in ein schönes Weihnachtsfest und hoffentlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau.
Macht's gut.
Und ich fange jetzt an, Gänsebraten zu machen.
Na, mach mal.
Tschüss.
Tschüss.
Mir ist gerade beim Erzählen aufgefallen, dass ich gar keine Klöße gekauft habe.
Scheiße. Hast du gar nichts gehabt jetzt dafür?
Keine Klöße gekauft.
Geil.